Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Das Zwischenziel im Kampf gegen Corona ist weiterhin vielerorts nicht in Reichweite. Ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro Woche gerechnet auf 100.000 Personen gilt die Corona-Pandemie als kontrollierbar. Schnelle Entlastung durch die jetzt angelaufene Impfaktion erwarten Fachleute nicht. Aber die Diskussion um den Jahreswechsel, die war stark geprägt von Kritik am Impfmanagement der Bundesregierung über möglicherweise noch zusätzliche hausgemachte Engpässe. Der Vorwurf, beim Einkauf des Impfstoffes sei man zu zögerlich gewesen. Heute Morgen berichtet die Bild-Zeitung über die Rolle Angela Merkels bei den Impfstoffverhandlungen in Europa. Klaus Remme in Berlin. Wo genau sind die Impfbaustellen?
Ja, es ist auch nicht nur die Bild-Zeitung, Frau Schulz. Wenn ich mir die Titelseiten anschaue, die Bild spricht von einem Impfdesaster, die Welt spricht vom Impfchaos im Titel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich mit der Kritik an der Impfstrategie, aber die Bild-Zeitung ist diejenige, die das Problem personalisiert. Sie spricht von Merkels Rolle und erhebt den Vorwurf, dass die Bundeskanzlerin im Sommer eine Impfallianz bestehend aus Berlin, Paris, Rom und Den Haag, mitgeplant durch Jens Spahn, verhindert habe und ein zentrales Mandat der EU-Kommission durchgesetzt habe. Im Sommer wird das erklärt durch ein gewünschtes europapolitisches Signal der Bundeskanzlerin, vielleicht auch in Kontrast zum Vorwurf mangelnder Solidarität, deutscher mangelnder Solidarität vor der ersten Welle im Frühjahr. Sie erinnern sich, das ist die Geschichte heute Morgen. Der Chor der Kritiker ist relativ stark. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, sagt zumindest, dass man am Fakt, dass zu wenig bestellt wurde, nicht herumkommt. Hier Söder im ZDF.
Insofern muss man leider sagen, das lag bei Europa, soll jetzt kein Vorwurf sein, aber die Ergebnisse sprechen einfach dafür, dass zu wenig Impfstoff besorgt wurde und dass das Management etwas zu kleinteilig war.
So, und da gibt es andere Baustellen, die Sie erwähnt haben, die sich rund um die Impfstrategie ranken. Da ist zum einen der Vorwurf auf der Deutschen Stiftung Patientenschutz, dass man die Impfpriorisierung falsch gelegt habe, einen Vorwurf an Jens Spahn. Und dazu kommen technische Probleme rund um die Logistik, was Impftermine angeht. Da geht es unter anderem um die bundesweite Nummer 116117, die in einigen Bundesländern eine wichtige Rolle spielt.
Wie hat sich die Bundesregierung jetzt übers Wochenende verteidigt gegen diese Kritik?
Also was die Impfstoffbestellung angeht, da bleibt das Bundesgesundheitsministerium, auch Jens Spahn, auf dem Standpunkt, dass die Lieferung genau so verlaufe wie geplant, was den einzig verfügbaren Impfstoff angeht. Und es wird auch die Konzentration auf die zentrale Beschaffung durch Brüssel verteidigt. Das wird als Absage an einen Impfnationalismus verkauft. Und dafür bekommt man auch Unterstützung außerhalb der Bundesregierung, etwa durch Norbert Röttgen. Das sind Argumente, die ins Feld geführt werden.
Und jetzt gehen die Blicke vieler natürlich schon in Richtung Dienstag. Morgen wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich zu ihren nächsten Beratungen treffen. Und da waren jetzt am Wochenende ja schon die Stimmen ganz klar in der Mehrheit, die sich für eine Verlängerung der jetzt aktuell geltenden Corona-Beschränkungen aussprechen. Haben Sie Zweifel daran, dass die kommen?
Nein, ich habe keine Zweifel daran. Das ist nun wirklich die überwiegende Mehrzahl der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die sich hier schon für eine Verlängerung ausgesprochen haben. Auch wenn die Zahlen heute Morgen noch einmal besser aussehen als in den Vortagen. 9.847 Neuinfizierungen, 302 zusätzliche Todesfälle und eine ganz minimal gesunkene 7-Tages-Inzidenz lassen schlicht Lockerungen nicht zu. 2 oder 3 Wochen, das scheint noch strittig zu sein. Viele nennen den 31. Januar als mögliches Ende, voraussichtliches oder geplantes Ende der Maßnahmen, so wie sie im Moment beschlossen werden. Aber eine bundeseinheitliche Linie ist in der Beziehung möglicherweise auch nicht durchzusetzen. Es gibt jetzt schon Ministerpräsidenten, die sich festsetzen, unabhängig vom Ergebnis, das dann am Dienstag getroffen wird. Hören wir hier mal Bodo Ramelow aus Thüringen.
Wir in Thüringen werden in jedem Fall die Einschränkungen noch schärfer machen, dass man draußen sich maximal mit bis zu 5 Personen aus einem Haushalt wirklich nur bewegt.
Soweit Bodo Ramelow aus Thüringen in der ARD. Und dann wird es natürlich heute, aber auch morgen um das Thema Schulen und Kitas gehen. Hier, glaube ich, sind die Ansichten am weitesten auseinander mit etwa einem Land wie Baden-Württemberg, das auf eine ganz frühe Öffnung und Präsenzunterricht in den Schulen und auch die Öffnung von Kitas setzt, während andere da weitaus kritischer sind. Hier noch einmal Markus Söder und Stefan Weil aus Niedersachsen.
Es ist doch nicht verantwortlich, jetzt einfach die Schulen aufzumachen, die Kitas. Wir stellen fest, dass gerade auch bei den jungen Leuten, bei den Kindern auch Infektionen stattfinden.
Wenn die gesamte Gesellschaft mit deutlichen Einschränkungen leben muss, dann ist es wahrscheinlich, dass es solche Einschränkungen auch in den Schulen und Kindertagesstätten geben wird.
Frau Schulz und andere Stimmen, das will ich zum Schluss noch sagen, die beharren darauf, dass es wenigstens feste Daten geben muss. Der erste Bürgermeister in Hamburg pocht darauf, da eine feste Datenbasis, die Schließung, weitere Schließung von Schulen begründet. Die FDP, Thomas Sattelberger von der FDP, bildungspolitischer Sprecher, will durchsetzen, dass in Zusammenarbeit mit dem RKI eine transparente Richtlinie durchgesetzt wird, ab welchem Inzidenzwert welcher Art von Unterricht in den Schulen gilt.